heute möchte ich darüber sprechen, dass Gott etwas in dir gepflanzt hat, nämlich Leidenschaft. Und wenn Gott etwas gepflanzt hat, weißt du, Gott ist ein guter Landwirt. Der pflanzt, um zu ernten. Der pflanzt, um die Frucht zu sehen. Die letzten zwei Wochen haben wir in der Predigt uns mit dem Thema Geben beschäftigt. Thema Geben, Reichtum, Armut, Zehnter. Die Predigten kannst du kostenlos auf unserer Webseite jederzeit als Podcast anhören und es so wieder auffrischen. Und es war gut zu hören, dass wir geben sollen, aber Gott will nicht nur, dass du gibst, sondern Gott will auch, dass du empfängst. Und ihm ist es total wichtig, dass das Empfangen auch klappt. Man hat vor Jahren ein Pharaonengrab geöffnet, wo seit Jahrtausenden neben dem Sarkophag auch Opfergaben lagen. Und da lagen ein paar Körner, denn die glaubten, dass die Toten irgendwie auf der Reise Essen brauchen. Man hat da Körner gefunden, einfach lose Körner. Und man hat sich gefragt, was könnte passieren, wenn man diese Jahrtausende vergessene, verbuddelte Körner wieder zum Leben erweckt. Und es ist ja gar nicht kompliziert. Man hat diese jahrtausendalte Körner genommen, hat sie auf einen guten, fruchtbaren Boden gelegt, hat gegossen und es hat funktioniert. Hammer, oder? Hammer. Ohne Herzschlag, ohne Wiederbelebung, ohne auf diesen Aufwand, ohne Professoren. Gott hat es doch genial gemacht. Diese Samenkorn vergessen und dann die richtigen Bedingungen. Ja? Wasser, Humus, nährstoffreicher Boden, Sonne auch. Und auf einmal ist diese Pflanze zum Leben aufgewacht, als ob es gestern wäre. Hammer. Und so ist es auch bei Gott, dass er in uns Menschen Leidenschaft gepflanzt hat. Er möchte, dass wir Menschen sind voller Leidenschaft. Das Problem daran ist aber, dass wir Menschen oft wie dieses Korn sind in diesem Pharaonengrab. Wir liegen irgendwo, hier ist das Korn und da draußen ist die Sonne und da draußen ist das Wasser und der Boden. Und damit meine ich, dass Gott in unser Leben kommen möchte, damit wir unser volles Potenzial entdecken. Damit meine ich, dass Gott unser Leben quasi umschließen möchte, so wie der Regen, so wie die Sonne, so wie der nährstoffreiche Boden. Und dann kann aus so einem Samenkorn was Wunderbares heraussprießen. Es übersteigt meinen Verstand, wenn ich mir ein Korn angucke, mir gleichzeitig vorzustellen, dass daraus eine ganze Pflanze hervorgeht mit Hunderten von Körnern. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wenn du so ein Korn anguckst, da denkst du beim Staubsaugen, das ist irgendwo auf dem Boden. Das ist Dreck. Und dann guckst du dir so eine Pflanze an und dann sich vorstellen zu können, dass das dasselbe ist. Dass das Korn plus die richtigen Bedingungen ergibt diese Pflanze. Also ich finde es, wenn man so in die Natur guckt, ja, der Wein, da ist eine Traube und in der Traube ist ein Körnchen. Also meine Kinder beschweren sich immer, dass in den Trauben Körner sind. Ja? Muss man erstmal erklären, hey, es braucht das eine Korn, damit es einen Weinberg gibt. Wahnsinn, dieses Prinzip. Und Gott, er sagt, ich habe die Menschen dazu geschaffen, dass sie empfangen. Gott hat jeden Menschen dazu geschaffen. Dich, der vielleicht Gott schon kennt, dich, der vielleicht Gott noch nicht kennt, dein Nachbarn, der vielleicht über Gott lacht. All diese Menschen hat Gott geschaffen. Er hat gesagt, das sind so wie einzelne Körner. Aber Gott hat uns nicht dazu geschaffen, dass wir irgendwo im Speicher liegen oder in der Ecke oder dass wir uns selbst verwirklichen. Da muss man ja drüber lachen, wie so ein einzelnes Korn, dass der sich denkt, oh, ich möchte mich selbst verwirklichen. Wie viel kann sich ein Korn selbst verwirklichen? Das kann sich auf die Seite legen oder kullern. Das war's. Steht ja, ohne das von außen kann sich ein Korn nicht selbst verwirklichen. Wir leben in so einer selbstverwirklichten Welt. Oh, ich muss an mich denken. Soll das Korn doch an sich selbst denken, dann bleibt es ein Korn. Oder, oh, ich möchte mich neu erfinden. Ja, dann legst du dich halt auf die Seite. Cool hast du links oder cool hast du rechts. Aber das Potenzial, was Gott ins Korn reingesetzt hat, ist ein viel, 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 vielfaches. Gott hat Leidenschaft in uns gepflanzt. Gott hat eine Saat in uns gelegt, die er möchte, dass sie aufgeht, aber es geht nicht ohne ihn. Das ist wie der Bauer, der sagt, ich habe nicht nur Korn, sondern am Ende will ich ernten. Und Gott hat viel mehr das Interesse daran, dass du dein Potenzial entdeckst, dass du in deine Berufung kommst, als du selber. Vielleicht ist es dir gar nicht bewusst. Er hat das viel, viel höhere Interesse. Gott hat uns geschaffen. Gott hat uns wunderbar gemacht, und zwar mit einem Plan für unser Leben. Er will das Beste, und zwar zu seiner Ehre. Das ist seine Ernte. Wenn du mit deinem Leben etwas tust zu Gottes Ehre, wenn du lebst zu Gottes Ehre, das ist seine Ernte. Er will nicht einfach nur, dass wir vegetieren. Er will nicht einfach nur, dass wir CO2 emissionieren und anderes einnehmen, ja, dass wir nur Verbraucher sind. Sondern Gott will, dass wir zu seiner Ehre leben und dass wir zu seiner Ehre Dinge bewegen. Das ist seine Ernte. Und ein guter Bauer, der verschwendet nicht. Gott will aus uns das Maximum rausbringen, und dazu braucht es die Beziehung zu ihm nach seinem Plan. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Bedienungsanleitung liest. Ich bin ein notorischer Bedienungsanleitung-Nichtleser. Und das geht nicht immer gut. Ich denke immer, ich bin schneller, wenn ich es nicht lese. Ja? Mich entmutigt das, so ein Ding zu sehen. Und ich denke immer, ich bin doch schlauer. Bis irgendetwas nicht funktioniert oder bis ich irgendetwas kaputt mache. Und dann frage ich mich, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Oder warum hat das jetzt gebrannt? Oder ähnliches. Warum habe ich jetzt Pfusch gemacht? Und eigentlich müsste ich an den Hersteller mich wenden und die Herstellerangaben lesen, um zu wissen, wozu ist das etwas, was ich, an dem ich gerade dran bin, bestimmt? Wie ist die Bestimmung? Wie sind die Herstellerangaben? Und Gott hat uns gemacht, Gott hat uns gebaut. Und deswegen ist es nicht so schlau, sich nur selbst zu verwirklichen, sondern es ist viel schlauer, den Hersteller zu fragen: Lieber Hersteller, wozu hast du mich geschaffen? Wie hast du dir das erdacht? Was ist so dein Plan? Oder Gott, mein Partner, oder Gott, meine Kinder, oder Gott, meine Verwandten. Hey Gott, was ist dein Plan mit diesen Menschen? Was hast du dir ausgedacht? Wir stecken voller Gaben, voller Fähigkeiten, voller Potenzial. Aber es muss erstmal entfaltet werden. Und wenn wir das versuchen, ohne Gott zu machen, I'm sorry, aber es entsteht Pfusch. Und dann gehen Dinge kaputt. Das Gute ist aber, wenn Dinge kaputt gehen, wir dürfen uns an den Hersteller wenden. Ja? Und der Hersteller hat alles, um Menschen wieder heil zu machen. Hat alles, alle Ersatzteile. Wenn Menschen in ihrer Seele kaputt gehen, wenn Menschen durch Beziehung kaputt gehen, dürfen wir sie zum Hersteller zurückbringen und sagen, hey, wende dich im Gebet an den Hersteller. Und das ist vielleicht auch das Schlüsselwort, Gebet. Das ist dieses Demütige beim Hersteller anrufen. Das ist so, wie wenn man sich verfährt und die Frau sagt, Schatz, frag doch jemanden. Also früher, wo man keine Navis hatte, ja, hat man das Auto angehalten, für die es nicht mehr wissen, und hat jemanden gesucht, der vom Ort war, und den musste man peinlich fragen, wo man überhaupt ist. Und dann hat man ihnen erzählt, wo man hin will, und dann hoffte man, dass diese Person geografische Fähigkeiten hat und dir sagen konnte, wie es da weitergeht. Und so fragte man sich durch. Das war so früher, ja. Also ohne GPS und solche Dinge, da wo man Karte gelesen hat. Und es war peinlich und Männer haben oft nicht nachgefragt. Ich spreche nur von mir, es gibt bestimmt ganz viele andere, die es ganz anders gehandhabt haben. Und dann hat man sich immer wieder am selben Ort vorgefunden, weil man im Kreis gefahren ist. Und es hat den Spritverbrauch enorm erhöht. Und wenn man dann merkte, es leuchtet rot, dann wurde man doch demütig, alleine aus Sparsamkeitsgründen, und hat mal nachgefragt. Und das ist Gebet, den Hersteller fragen. Gott, wo geht's hin? Gott, wie komme ich da hin? Gott, was willst du mit mir? Ist eigentlich nicht kompliziert, aber dieses Fragen, dieses sich demütigen, dieses sich eingestehen, ich kenne den Weg nicht. Das ist, mit der Landwirtschaft zu sprechen, es ist dieses Bild vom Feld. Wir sind der Acker und wir denken, wir haben es drauf. Und Gott sagt nein. Jedes Jahr muss der Acker gepflügt werden. Das heißt, er muss aufgerissen werden. Er muss sich öffnen. Er muss sich öffnen für den Regen. Er muss sich öffnen für die Saat. Es gibt Acker, die verschließen sich. Was passiert mit einem Acker, der sich verschließt? Wenn es regnet, das Wasser läuft ab. Es bleibt nicht da. Er verkrustet. Wenn etwas aufgeht, das schafft es nicht durch die Kruste heraus. Er schadet sich selber. Über 50% von Deutschland sind Ackerland. Das heißt, über 50% von Deutschland jedes Jahr sind so demütig oder müssen aufgerissen werden. Ich finde so ein schönes Bild. Der Boden muss aufgerissen werden, damit wieder Frucht entstehen kann. Es ist für den Acker nicht schön, es ist nicht angenehm. Warum? Das ist ein Gottesprinzip. Warum sollte es bei uns anders sein? Wir müssen uns vielleicht jedes Jahr neu vor Gott auf die Knie gehen, vor Gott demütigen, vor Gott sagen: Gott, ich bin so ein toller Hecht und dennoch, ich muss mich immer wieder demütigen vor dir. Ich muss sagen: Gott, eigentlich habe ich keinen Plan. Gott, ich habe vielleicht 2017 fast hinter mir und ich denke, ich habe es 2018 schon im Kalender hinter mir. Kennt ihr so Leute? Da ist 2018 schon geplant, verplant. Und wir denken, ja, wir haben es drauf. Wir haben die Zeit in unserer Hand. Und da sich zu demütigen und sagen: Gott, was möchtest du eigentlich, dass ich reinnehme in 2018 rein? Was möchtest du, womit ich meine Zeit verbringe? Wie soll meine Woche aussehen? Was soll mir wichtig sein? Was soll mir nicht mehr wichtig sein? Welche gute Dinge soll ich lassen zugunsten anderer Dinge, die dir wichtig sind? Gott, wie kann ich ein fruchtbarer Boden bleiben? Ich kann es mir nicht leisten, den Boden zuzumachen und sagen: Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Jetzt bin ich gesättigt. Da ist immer so der Tod im Topf. Das ist auch wie eine Firma. Der Chef sagt: Ich brauche keine Beratung mehr. Weiß jeder, das war's. Der Betrieb ist eigentlich schon fertig. Wir müssen immer dynamisch, wir müssen offen bleiben für das, was Gott sagen möchte. Und ich möchte mit euch einen Bibelvers angucken, einen Bibeltext angucken, einen richtigen Batzen, so ein richtiges Filetstück. Ich lade euch ein, in diesen weißen Bibeln aufzuschlagen auf Seite 936. Das ist Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 5 in der neuen Genfer Übersetzung. Ich warne euch, Jakobus ist so einer, ich weiß nicht, ob er Pelzer war, aber er redet sehr direkt zu den Leuten. Er verschwendet keine Worte, er schmiert ihnen keinen Honig ums Maul, er spricht nicht durch die Blume, er schreibt an eine Gemeinde und der Kerl ist knallhart. Und ich finde es so gut, weil es zum Kern kommt. Und weil er eben wie ein Landwirt, er will, dass Frucht rauskommt aus uns. Er will, dass das, was Gott in uns gepflanzt hat, Frucht trägt. Lass uns das gemeinsam anschauen, was Jakobus der Gemeinde schreibt und vieles davon können wir für unser Leben fruchtbar machen. Kapitel 4, Vers 1, dort geht's los. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst der Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Soweit. Hier spricht er zu Christen, zu Menschen, die sagen: Hey, ich bin mit Gott unterwegs. Und diese Christen werden angesprochen, sie werden konfrontiert und ihnen wird gesagt: Ihr verballert eure Energie. Und das kann uns überall passieren. Das kann uns in der Gemeinde passieren. Das kann uns in der Ehe passieren. Das kann uns als Geschwister passieren. Das kann uns im Verhältnis zu Eltern und so weiter passieren. Dass wir eigentlich beide, gehen wir davon aus, wir kennen beide Gott. Oder gehen wir davon aus, zumindest einer von uns kennt Gott. Und wir könnten eigentlich mit unserer Familie, mit unserer Ehe, mit unserem Betrieb, mit unserem Team auf der Arbeit, in unserer Klasse, wir könnten was bewegen. Stattdessen verballern die Menschen Kraft in Streitigkeiten. Kennt ihr so Situationen? Eigentlich super Familie, super Betrieb, totales Potenzial, aber die streiten sich nur. Und hier wird gewarnt: Hey, ihr verschwendet Kraft. Das Korn liegt alleine da, da liegen zwei Körner da und das Wasser und die Sonne kommen gar nicht dran, es entsteht keine Frucht durch Streitigkeit. Und ja, wir haben immer Angst, dass wir unseren Willen nicht durchkriegen. Ja, wir haben immer Angst, dass wir irgendwie schlechter dastehen. Vielleicht aber ist eine Zeit des Friedens eine fruchtbarere Zeit, sich nicht zu streiten. Ich meine jetzt nicht alles unter den Teppich kehren. Das ist so anders komisch. Aber zu sagen: Herr, ich will daran arbeiten, mich nicht zu streiten, nicht meine Energie zu verschwenden. Weiter schreibt er: Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen. Also schon ziemlich krass, was er denn da in den Kopf wirft. Und steht doch mit leeren Händen da. Also, er sagt: Zieht Bilanz. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Überhaupt nicht freundlich, was er schreibt, ja. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Komisch, wir leben doch in einer Zeit, wo uns jeder sagt, du kannst alles. Das ist doch so, wir leben in so einer, es gibt so eine Selbstverwirklichungsreligion. Wenn du abnehmen willst, sagt dir jeder, hey, du kannst alles. Wenn du sportlicher werden willst, sagt dir jeder, du kannst alles. Wenn du dich weiterbilden willst, sagt dir jeder, du kannst alles. Und hier sagt er, du kannst dich abrackern wie ein Verrückter. Wenn du Gott nicht mit reinnimmst, wenn du Gott nicht bittest, wenn du versuchst, es ohne Gott zu meistern, wird er den Segen zurückziehen. Muss ich an so eine Situation denken, als ich Schüler war. Gab es oft diese Situation, Sonntagmorgen, die Hausaufgaben waren noch nicht gemacht, für die Klausur am Montag war noch nicht gelernt und da war innerlich so die Frage für mich, gehe ich zum Gottesdienst oder lerne ich in der Zeit von 10 bis 12 für den Montag? Und irgendwann habe ich dieses geistliche Prinzip verstanden, manchmal bin ich zu Hause geblieben und das hat mir überhaupt nichts gebracht, weil ich es dann nicht abrufen konnte, weil meine Seele, mein Geist nicht ruhig war. Sondern zu sagen, Gott, beides, ich will die Zeit mit dir verbringen. Gott, die Beziehung mit dir ist wichtig. Gott, das sein, Teil der Gemeinde sein ist mir wichtig. Und ohne deinen Segen kann ich das andere eh nicht managen. Beides, versteht ihr? Beides. Ich tue mein Ding, aber hey, ich muss am Ende den Kniefall vor Gott machen und sagen, Gott, wenn du mir nicht hilfst, schaffe ich das nicht. Nicht, ich hab's drauf. Das nächste Jahr ist fertig oder das Konto ist gefüllt oder die Ziele sind erreicht, die Häkchen sind überall dran. Gott, wenn du mir nicht hilfst, schaffe ich das nicht. Manchmal schwer, diesen Satz zu sagen, aber es macht uns nicht kleiner, sondern größer. Wisst ihr, es klingt komisch in Deutschland, aber Gott hat uns nicht zum Arbeiten geschaffen, sondern Gott hat uns zur Beziehung mit ihm geschaffen. Und in der Beziehung und aus der Beziehung mit ihm will er uns helfen bei den Dingen, die wir zu tun haben. Aber das ist eine Reihenfolge, wo wir oft manchmal sagen, Gott, ich würde ja gerne was mit dir tun, ich würde mir gerne Zeit für dich nehmen, aber ich habe so viel zu tun. Und Gott sagt, ja, aber dann erwartest du von mir, dass ich das segne, was du machst. Warum soll ich das machen? Lebe mit Gott im Alltag, lade ihn neu in deinen Alltag ein. Das ist Gebet. Ich habe gesagt, wir sollen nicht nur geben, wir sollen auch empfangen. Aber damit wir empfangen können, müssen wir auch mit Gott sprechen, Gott beten, bitten und sagen, Herr, ich brauche dich. Wir lesen weiter. Und selbst wenn ihr euch an Gott wendet, werden eure Bitten nicht erhört. Schreibt es selber hier, ja. Weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Boah. Also Gott sagt, hey, wenn du bittest, es kommt Gott auf die Motive an. Das heißt, Gott erhört die Gebete gemäß seiner Werte. Das heißt, er durchschaut alles. Gott durchschaut alles. Aber weißt du, am Ende kommt das Beste für dich raus, wenn du anfängst, gemäß den Werten Gottes zu beten, gemäß den Werten Gottes die Dinge zu wünschen. Da kommt nur das Beste für dich raus. Du wirst nirgendwo beschnitten, beraubt oder so, sondern hey, verstehst du, Gott will nicht nur, dass du so ein Automat bist, der gibt und empfängt oder sowas, sondern er will dich verändern als Mensch. Prüfe deine Motive, wenn du Gott bittest. Vers 4, also jetzt würde man denken, Jakobus hört auf zu prügeln, aber macht er nicht. Er geht weiter. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist das euch nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Krass, was ist die Welt? Die Bibel, Neues Testament, spricht bei Welt oft von Moral. Es gibt ganz klar eine weltliche Moral. Man würde sagen, das machen alle so. Es ist so gerade. Das ist das Gängige, das Übliche in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt. So und so machen wir das. So und so leben wir Beziehung. So und so leben wir Sexualität. So und so gehen wir mit Finanzen um. So und so gehen wir mit Ehrlichkeit um. Und, und. Das ist so bei uns. Und Gott sagt, hey, das ist so die Welt, die euch umgibt, wie es jetzt gerade ist. Aber Gott hat andere Werte. Gott hat ewige Werte. Gott hat ewige Ethik, Gott hat ewige Moral und er sagt es uns in seinem Wort. Er sagt es uns in der Bibel und das, was wir da lesen, steht oft erstmal im Widerspruch zu uns. Die Bibel sagt, die Bibel ist selbst wie ein Spiegel. Ihr kennt es vielleicht morgens, ihr steht auf und so als Jugendlicher steht man auf und merkt, okay, der Bart muss rasiert werden oder die Haare müssen geschnitten werden oder da ist ein Pickel oder da ist irgendwas, was noch die Schminke vom letzten Tag, das muss weg. Und wie gut, dass wir erst in den Spiegel schauen, bevor wir rausgehen. Und dass andere Leute irgendwie lachen oder kichern oder erstaunt sind. Oder du warst in der Werkstatt und dein Gesicht ist schwarz und du kommst nach Hause und alle kichern und gackern und sagst, ups, vielleicht hätte ich erstmal in den Spiegel schauen sollen. Und Gott sagt, genau das ist das Wort Gottes, es soll wie ein Spiegel sein, wo wir reinschauen und merken, wow, ich muss mich sauber machen, ich muss vor Gott sauber werden, ich möchte gemäß seinen Werten, seiner Ethik, seiner Moral leben. Denn wenn wir das nicht tun, segnet Gott einfach nicht. Wir haben ja gesagt, wir wollen ja empfangen. Aber Gott sagt, ich hindere das Empfangen. Ich stoppe das, ich mache dann Deckel drauf. Wenn die Menschen nicht offen sind für, früher hat man dazu Heiligung gesagt, heilig leben vor Gott. Und das Interessante ist, Gott macht auch begrenzt das und sagt, niemals wird eine Versuchung über dich kommen, die größer ist als die, die du schaffen kannst. Also Gott sagt, ich werde dich nie über deine Möglichkeiten hinaus versuchen. Das heißt, wenn eine Versuchung in dein Leben kommt und du mit Gott in Beziehung lebst, wird er dir immer einen Ausgang schaffen. Ist das nicht genial, dass Gott dir irgendetwas Unmögliches abverlangt und das tut er nicht und er stellt sich auch nicht zur Seite und lacht dann drüber, dass du es nicht hinkriegst, sondern er mutet uns nur das zu, was wir auch schaffen. Und er schafft immer einen Ausgang. Das ist so gut. Das ist ein guter Elternteil, ja. Gute Eltern wissen, was die Kinder können und trauen ihnen das zu, was die auch schaffen können. Und würden niemals sich neben dran stellen und das Kind bloßstellen. Ein treuer oder ein treuloser Mensch, was ist ein treuloser Mensch? Das ist jemand, der nicht ausschließlich lebt. Also Treue heißt, ich habe eine Frau und zwar eine ganz bestimmte und es war gestern dieselbe, wie es morgen sein wird, das ist die eine, das ist Treue. Und das wird nicht verhandelt. Nicht an einem Tag die eine, an dem anderen Tag die andere, Hauptsache es ist eine, sondern Treue ist Ausschließlichkeit. Und Ausschließlichkeit bedeutet eben auch ganz viele andere ausschließen. Wenn du einen Partner gefunden hast, dann ist er für dich ausschließlich, weil du schließt alle anderen aus. Es ist nur noch der eine. Egal, ob er gerade da ist oder nicht. Man ist nicht mehr für alles offen, sondern man ist eigentlich gegen alle, wenn du so sagen willst, aber für den einen. Das ist Treue. Wenn ich Nein sagen kann zu den falschen Dingen, wird hier eigentlich als treuloser Mensch beschrieben. Und Gott will uns ermutigen, dass wir dahin wachsen, Nein zu den falschen Dingen zu sagen. Und Vers 5 geht's weiter. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, und jetzt kommt diese Begründung von Gott, mit leidenschaftlichem Eifer sehnte sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm alleine ergeben ist. Gott hat etwas in uns hineingepflanzt, ein Geist mit leidenschaftlichem Eifer, und er will das zur Entfaltung kommen sehen. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Also wenn du diese Dinge gehört hast und irgendwie hat es dir wehgetan oder du hast dich hier oder dort irgendwie ertappt oder angeeckt gefühlt, weißt du was? Entspann dich. Aus uns heraus können wir Gott sowieso nicht gerecht werden. Aus uns heraus können wir Gott überhaupt nicht gefallen. Du denkst, oh, gestern war Samstag, ich hatte echt einen guten Tag, hab nicht geflucht, hab nicht gestohlen, hab niemanden geschlagen, war nett zu meiner Frau. Und denkst, oh, ich hatte gestern vielleicht echt einen guten Tag. Vergiss es. Vergiss es. Das ist vielleicht nach menschlichen Maßstäben. Ohne Gottes Gnade schaffen wir das überhaupt nicht. Auch nur ansatzweise, einen guten Tag mit Gott zu haben. Letztlich erkennen Gott aus deiner Gnade allein, only by grace, allein aus Gnade. Deine Gnade macht uns fähig, befähigt uns. Aber wir müssen Gott bitten, Gnade erbeten über unser Leben. Seine Gnade ist in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Oder in anderen Übersetzungen hieß es, den erhebt er wieder. Das heißt, bedeutet, sich vor Gott zu erniedrigen, ist immer Gewinn. Sich vor Gott klein zu machen, ist immer Gewinn. Vor Gott auf die Knie gehen, ist immer eine Erhebung. Die höchste Verwirklichung, die der Mensch erreichen kann, ist, sich vor Gott zu erniedrigen. Merkt ihr, wie unsere Welt es genau anders predigt? Verwirkliche dich selbst und ignoriere Gott. Das hören wir im Alltag. Und Gott sagt, du kannst den Menschen am höchsten adeln, du kannst dich am höchsten verwirklichen, wenn du dich vor Gott demütigst. Dann überhaupt ist der Zugang da. Dann überhaupt ist die Beziehung da. So funktioniert auch Beziehung. Also wenn du verheiratet bist und am Altar, statt zu sagen, ich liebe dich auf ewig, sagst du, ich stehe über dir und ich herrsche über dich. So, ey, viel Spaß. Das wird eine kurze Ehe sein. Es wird nicht funktionieren. Jemand hat gesagt, Ehe ist Sterben, aber das ist gut. Es ist Sterben für etwas Höheres. Es ist das Sterben von ich, meiner, mir für ein Wir und uns, oder? Höre ich ein lautes Amen von Verheirateten? Ah, von, die Frauen habe ich gehört, die Männer, die muss man noch ein bisschen üben. Es ist biblisch. Was muss mit dem Korn passieren, damit es Frucht trägt? Was sagt die Bibel? Sag's lauter. Sterben! Herrliches Wort, oder? Die Bibel sagt, das Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht trägt. Das will niemand hören, oder? Das Weizenkorn muss in die Erde sterben, damit es Frucht bringt. Der Bauer muss das Korn verbuddeln, damit er nächstes Jahr zu essen hat. Nicht in den Schrank stellen, in den Spind und beleuchten von drei Seiten. Und nein, das Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht hervorbringt. Dinge an mir und dir, unser Ich, unser Ego muss sterben, damit es Frucht bringt aus dem, was Gott in uns reingelegt hat, damit wir unsere Berufung erleben und erkennen und leben. Hammer. Jetzt werden die Verse ein bisschen besser. Nein, die sind gut, aber jetzt holt uns Jakobus ein bisschen aus dieser Depression hier raus. Schlimm und irgendwie. Weiter geht es, Vers 7. Ordnet euch daher Gott unter. Und was ist die Folge davon? Und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Das ist eine Reihenfolge. Wisst ihr, Halloween und Hallohin und Halloher und was auch immer. Wenn du in deinem Leben Gott untergeordnet lebst, das heißt, Gott ist dein Chef, dann kommt der Teufel und sieht, du hast eine Uniform an. Und auf der Uniform heißt es Besitz von Gott. Und dann sagst du dem Teufel, Teufel fliehe. Teufel, verzieh dich aus meinem Leben. Beraubung, was auch immer, verzieh dich aus meinem Leben. Und der Teufel wischt mal kurz die Augen und guckt mal auf dein Hemd und sieht Besitz von Gott und denkt sich, oh Mist. Oh Mist. Der meint es ernst. Der gehört schon jemandem. Da habe ich keine Chance. Da habe ich keinen Zugriff drauf. Da kann ich nicht berauben. Da kann ich nicht machen, was ich will. Der ist schon untergeordnet. Der hat einen Chef. Und der Chef ist höher als ich. Besser, ich suche das weiter. Wenn ein Mensch so beliebig lebt und sagt nicht, der Herr ist mein Chef, da kommt der Teufel, guckt sich das an, da steht, frei zu nehmen. Und dann nimmt er sich, was er will. Und da kann er wüten und machen. Manchmal sagen Leute, oh, wie konnte Gott dieses und jenes zulassen? Ja gut, bei dir stand drauf, frei zu nehmen für jeden. Du hast nie gesagt, ich gehöre Gott. Ich bin ein Besitz Gottes. Und dann wunderst dich, dass der reinkommt und raubt, was er will. Dass er macht, was er will. Als Christ braucht man vor Flüchen keine Angst haben, wenn du Gott gehörst. Da kommt der Fluch und prallt ab, sagt die Bibel. Jakobus ist da sehr straight. Ordnet euch Gott unter und der Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Und dann Vers 8, jetzt geht so langsam die Sonne auf in den Versen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Ich habe Christen gehört, die es mir gesagt haben, ich spüre Gott nicht oder ich merke Gott nicht, ich empfinde Gott nicht oder ich fühle mich Gott fern. Ich hätte für dich den biblischen Rat, guck dir diese Verse davor an und mach deine Hausaufgaben, reinige dein Haus und guck nicht, ob das hilfreich ist. Und guck nicht, ob Gott nicht zu seinem Wort steht. Der Teufel flieht und der Herr sich nähert. Einfach nur von To-Do, ja? Wir haben ja so viele To-Dos. Vielleicht sind das die wichtigsten To-Dos, zu sagen, ich mache reines Haus, ich mache rein Schiff, ich komme im Gebet vor Gott, ich tue Buße, ich entschuldige mich, ich sage, Gott, alles, was dir nicht gefällt in meinem Leben, schmeiß das raus. Gott, komm du zu mir, ich ordne mein Leben dir unter. Der Teufel kommt an die Tür, früher stand Müller drauf, jetzt steht Besitz Gottes und haut ab. Dann guckt er sich das Haus an und denkt, das Gebäude kenne ich, aber sieht innen drin ganz anders aus, von außen ganz anders. Es brennt auf einmal Licht drin. Ich muss zum Nachbarn gehen. Hier ist nichts zu holen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch sich nahen. Hammer. Das ist ein super Vers, aber bitte liest die nicht alleine ohne die Verse davor. Und dann nächster Vers. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Wisst ihr, Sünder sind wir alle. Die Frage ist nur, ob wir es immer wieder erkennen oder ob wir uns irgendwie in komischer Heiligkeit wiegen. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Ist auch schön. Ich bin manchmal unentschlossen. Die Bibel sagt, manchmal spielen wir mit der Sünde oder manchmal spielen wir mit den Wegen Gottes. Manchmal sind wir unentschlossen, Gottes Wege klar, konsequent zu gehen. Ich glaube, das ist eine Ermutigung. Sei konsequent mit Gott. Sei konsequent mit diesen Dingen, die er dir aufzeigt. Wir glauben daran, dass Gott, der Vater und der Sohn, dass sie im Himmel sind. Und wir glauben daran, dass der Heilige Geist auf der Erde ist, weil er geschickt wurde von Gott. Und wir glauben daran, dass der Heilige Geist immer wieder zu unserem Gewissen, zu unserem Herzen spricht und uns auf Dinge aufmerksam macht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es zu ignorieren oder es konsequent anzugehen. Und ich glaube, das ist diese Unentschlossenheit, die hier angemahnt wird. Gott macht dir Dinge klar, Gott macht dir Dinge bewusst und du hast vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, aber die Bibel sagt ja auch, für schlechtes Gewissen gibt es 0 Punkte. Der reiche Jüngling hatte ein schlechtes Gewissen und er ist davongegangen und hat sich nicht für Gott entschlossen. Schlechtes Gewissen bringt gar nichts. Gottesdienste, die damit aufhören, dass jemand ein schlechtes Gewissen hat, bringt gar nichts. Wir müssen diese Dinge ergreifen und sagen, Herr, ich entschließe mich. Ich bete zu dir, was ich mich entschließe. Ich bete zu dir, was ich festlege. Vielleicht spreche ich noch mit jemand anders und sage, hey, heute habe ich die Entscheidung getroffen, dies und jenes zu tun. Heute Datum, Tag, Uhrzeit. Ich entschließe mich. Ich bin nicht mehr unentschlossen. Weil auf unentschlossen sein, hey, da ist kein Segen. Sei nicht unentschlossen. Und dann Vers 9. Haut dann nochmal auf die Pauke, kann man sagen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Und dann kommt dieser Schluss: Beugt euch vor den Herrn, dann wird er euch erhöhen. Das heißt, er sagt: Hey, so ein Buße tun vor Gott, das darf auch Trauer beinhalten, das darf auch Emotionen beinhalten. Wir sollen nicht lachen, wo es eigentlich nichts zu lachen gibt, sondern er sagt, beugt euch vor Gott. Und immer ist ein Versprechen, wenn wir uns vor Gott beugen, wird er uns erhöhen. Wenn du mit ehrlichem Herzen, wenn du es ernst meinst und sagst, Gott, das, was ich gemacht habe, dass ich nicht nach dir gefragt habe, dass ich mein Ding durchgezogen habe, das war falsch, weil ich einfach dich nicht gefragt habe, weil du mir egal warst und es tut mir leid und ich will es anders und ich beuge mich vor dir. Da gibt Gott seine Garantie und sagt, ich werde dich erhöhen. Ich werde dich erhöhen. Gott hat uns nicht dazu geschaffen, mit dem gesenkten Kopf am besten unter den Teppich noch durchzupassen, so gedemütigt zu sein. Das meint die Bibel hier nicht. Sondern wenn wir immer wieder vor ihm kommen, wenn wir immer wieder sagen, Herr, ich brauche dich. Gott, ich hab's nicht drauf. Gott, ich bin nicht der Schlauste. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich bin das Korn. Du hast mich geschaffen, aber ich brauche die Sonne, ich brauche den Regen, ich brauche den Boden und danach will ich, dass die Pflanze aus meinem Leben hervorgeht. Ich brauche dich. Das ist das Schlauste, was wir machen können mit unserem Leben. Ich will dich heute einladen zum Gebet. Wir wollen den Gottesdienst heute so abschließen, dass es die Möglichkeit gibt, nach oben zum Kaffee zu gehen, aber wir werden diesen Raum wieder die Jalousien ein bisschen dämmen und Gebetsmusik anmachen. Und ich will dir einfach anbieten, 5, 10, vielleicht 15 Minuten in deinem verrückten Alltag, in deiner verrückten Zeit, die du so hast in der Woche, wo du so und so, so, so viel zu tun hast, 5 oder 10 oder vielleicht 15 Minuten Gott zu geben, Gott zu investieren und die Impulse, die du hoffentlich empfangen hast in der Predigt, Gott eine Antwort zu geben und sagen, Gott, ich will meine Antennen reinigen, ich will empfangsbereit werden, ich will mein Haus reinmachen und das kannst du dann später da, wo du sitzt, machen. Wenn du sagst, ich würde gerne mit jemandem beten, dann darfst du hier links und rechts in die erste Reihe kommen, damit signalisierst du uns, jemand darf zu dir kommen und mit dir beten. Hey, Leben können sich verändern durch einzelne Gebete, die wir Menschen beten, wenn wir es ernst meinen. Und Gott sagt, ich werde dich erheben. Da, wo du jetzt gerade drin bist, Gott sagt, ich werde dich erheben. Und wir wissen, er ist der Einzige, der wirklich immer zu seinem Wort steht. Amen.